Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Advance Football Jugendfußball-Podcast. Heute ein Thema, das wahrscheinlich kontrovers diskutiert wird wie kaum ein anderes. Entsprechend haben wir versucht, das mal so ein bisschen aufzudröseln und so unsere Meinung dazu zu geben, immer mit dem Hinweis, dass es unterschiedliche Gemengenlagen gibt und man das immer von Situation zu Situation anpassen muss und vor allem von Mannschaft zu Mannschaft, beziehungsweise sogar von Kind zu Kind. Es geht nämlich um das Thema Kopfballtraining. Und bevor ich jetzt hier gleich weitermache, der Hinweis, wir haben dazu schon mal vor einigen Jahren einen Podcast gehabt mit dem Oliver Faude von der Universität Basel. Und da haben wir das Thema auch schon mal angeschnitten. Ich packe den Podcast dazu in die Shownotes und außerdem findet ihr in den Shownotes noch andere Hinweise, unter anderem auch einen DFB-Artikel dazu. Das nur dazu. So, also, wie gesagt, Kopfballtraining, ein großes Thema im Kinder- und Jugendfußball und das ganz, ganz oft teilt sich das eben in zwei Lager. Die einen sagen, Kopfbälle gehören dazu zum Spiel. Ja, das haben wir früher auch schon immer so gemacht. Man soll sich nicht so anstellen. Und die anderen auf der anderen Seite sagen, Kopfbälle sind gefährlich und haben im Kinder- und Jugendfußball überhaupt gar nichts verloren. Und wie so oft liegt wahrscheinlich eine vernünftige Antwort irgendwo dazwischen. Denn wir müssen am Ende des Tages zwei Dinge versuchen ernst zu nehmen. Nämlich erstens, eine wiederholte Belastung des Kopfes sind nicht irgendeine Lappalie oder irgendeine Sache, die man von der Hand weisen kann. Also jeder Kopfball ist eine Belastung für den Kopf des Kindes und auch für jeden Erwachsenen, egal wie gut er trainiert ist. Zweitens, das Kopfballspiel gehört spätestens im Großfeldbereich oder spätestens im Erwachsenenfußball zum Spiel dazu. Und wer junge Spielerinnen und Spieler dann irgendwie versuchen möchte, langfristig auszubilden, kann da nicht einfach tun und sagen, hey, ja, ist mir egal, diese Anforderung, diese Technik gibt's nicht, deshalb ist mir das egal. So, das bedeutet, die eigentliche Frage lautet nicht nur, sind Kopfbälle gefährlich, sondern die bessere Frage müsste dann irgendwie eigentlich sein, wie können wir jungen Menschen oder kleinen Spielern, kleinen Erwachsenen in Anführungszeichen, so an das Kopfballspiel heranführen, dass die Belastung möglichst gering bleibt und sie aber gleichzeitig auch eine saubere Technik entwickeln. Und genau an dieser Stelle wollen wir jetzt einhaken und versuchen mal ein bisschen unsere Gedanken zu strukturieren. Zunächst einmal müssen wir unterscheiden, ein Kopfball ist nicht automatisch mit einer Gehirnerschütterung gleichzusetzen. Ja? Bei einer Gehirnerschütterung entsteht eine akute Verletzung des Gehirns. Das kann beispielsweise nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler sein, einem Sturz oder auch einem heftigen Treffer am Kopf. Daneben gibt sogenannte unterschwellige Belastungen, also Kopfkontakte, nach denen keine unmittelbar erkennbare Gehirnerschütterung vorliegt. Die Spieler haben möglicherweise keine Beschwerden und spielen dann ganz normal weiter. Die offene Frage lautet, welche langfristige Wirkung eine große Zahl solcher Belastungen dann tatsächlich haben kann. Und hier gibt es Hinweise auf mögliche Zusammenhänge mit neurologischen Erkrankungen. Es gibt aber noch keine einfache Formel nach dem Muster, bestimmte Anzahl X an Kopfbällen führt automatisch zu einer bestimmten Erkrankung Y. Und die Forschung ist an dieser Stelle auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also das ist auch, was wir im Gespräch mit Oliver Faul dann so ein bisschen rausarbeiten. Man kann es noch nicht zu 100% sagen. Und für uns Trainer bedeutet es weder Entwarnung im Sinne von, wir können jetzt machen, was wir wollen, noch irgendeine übertriebene Panik, sondern vielmehr bedeutet es, okay, wir müssen uns unsere Rolle bewusst sein und müssen es mit einer gewissen Vorsicht angehen. Und diese Vorsicht heißt eben nicht, alles grundsätzlich zu verbieten, sondern diese Vorsicht heißt, vermeidbare Belastungen, wenn möglich, zu vermeiden und notwendige Lernprozesse im Sinne von, wie lerne ich diese Technik, irgendwie verantwortungsvoll zu gestalten. Und dabei hilft ein einfacher Gedanke, nämlich Kopfball ist nicht gleich Kopfball, da gibt es Unterschiede, weil es einfach einen krassen Unterschied macht, ob ein Kind jetzt einen leichten Softball, ja, die ihr vielleicht aus dem Schulsport noch kennt, aus kurzer Distanz kontrolliert und mit der Stirn zurückspielt oder ob das ein hart aufgepumpter Erwachsenenball ist, der bei minus 10 Grad im Ballschrank war oder der nass ist und den ich mit hoher Geschwindigkeit aus 30 Metern irgendwo wegköpfe, weil den jemand reingeschlagen hat. Entscheidend sind da logischerweise unter anderem sowohl das Gewicht und der Luftdruck des Balles, sowie seine Geschwindigkeit, die Flugdistanz und aber natürlich auch die Trefferfläche, also wo ich das ganze Ding treffe und in welcher Position bzw. in welcher Vorbereitung ich als Spieler den Ball treffe. Spielt auch eine große Rolle. Und natürlich spielt die Technik, so wie immer beim, in Anführungszeichen, Techniktraining beziehungsweise bei der Technikausführung auch eine Rolle. Nämlich trifft der Ball frontal auf die Stirn, ist mein Körper stabil, also habe ich den angespannt, ist meine Nackenmuskulatur angespannt und quasi bereit für den Aufprall, der da passiert, und kann ich den Kontakt irgendwie aktiv vorbereiten als Spieler, also mich quasi auch schon gedanklich darauf vereinstellen. Oder, im Umkehrschluss, habe ich halt einen unvorbereiteten Spieler, der den Ball irgendwie seitlich an der Schläfe oder eben am Kopf trifft. Und von außen sehen wir in beiden Situationen dann in der Regel immer einen Kopfball und denken, naja, okay, für den Körper, egal ob das jetzt, wie gesagt, Kind, Jugendlicher, Erwachsener ist, sind es aber zwei völlig unterschiedliche Ereignisse. Und deshalb bringt uns so eine pauschale Aussage wie, Kopfbälle sind gefährlich, genauso wenig weiter wie die Aussage, ja, so ein Kopfball ist eigentlich kein Problem, kannst du jederzeit machen. Wir müssen also uns quasi die Art des Kopfballs so ein bisschen angucken. Also die Intensität, die Häufigkeit und die Bedingungen, unter denen das Ganze stattfindet. Im Kinderfußball ist es dann grundsätzlich einmal relativ einfach, denn ein F-Jugendkind muss nicht lernen, Flanken aus 10 Metern Entfernung in irgendeiner Form ins Tor zu köpfen. Ja, die brauchen keine Kopfballduelle und auch keine Übung, bei dem jedes Kind irgendwie 30 Mal hintereinander einen Ball auf den Kopf bekommt, immer wieder zur gleichen Stelle zurückköpft. In diesem Alter geht es eher um was anderes. Die Kinder sollen zunächst nämlich Erfahrung und ein Stück weit mit der Bewegung, was da eigentlich passiert, sammeln. Ja, sie sollen lernen, die Augen idealerweise geöffnet zu haben und nicht mit geschlossenen Augen zu köpfen, den Ball frontal wahrzunehmen, also versuchen da immer in die frontale Position zu kommen und vor allem keine Angst zu haben vor diesem Kontakt prinzipiell. Und das kann ich machen, indem ich Luftballons nutze, große Softbälle oder halt einen besonders anderen leichten Ball, den ich jetzt irgendwie in der Nähe habe. Und dann könnten zum Beispiel zwei Kinder versuchen, so einen Luftballon, ja, klassischerweise, mit der Kopf in der Luft zu halten. Also quasi wie ein Kopfballpendel, nur eben das Ganze mit dem Luftballon. Sie könnten aber auch versuchen, einen Softball so klassisch zwischen ihre Stirn einzuklemmen, also man steht sich so gegenüber, und dann gemeinsam versuchen, eine kurze Strecke zurückzulegen. Oder ein Kind wirft dem anderen Kind einen sehr leichten Ball aus einer kurzen Entfernung zu und das andere Kind berührt ihn dann wieder kontrolliert mit der Stirn und fängt ihn anschließend wieder auf. Das ist dann noch kein Kopfballtraining, wie wir das irgendwie aus dem Erwachsenenfußball kennen. Das ist, sondern ist vielmehr so eine vielseitige Bewegungslerngeschichte eigentlich. Und da geht es dann um das Thema Wahrnehmung, um das Thema Orientierung, Körperspannung und auch das Kennenlernen einer zunächst, in Anführungszeichen, ungewohnten Bewegung. Aber was ganz, ganz wichtig ist und was dann darüber steht, ist, dass wir, egal was wir da machen, dass wir die Belastung möglichst gering halten für den Kopf beziehungsweise für den Nacken. Mit einem zunehmenden Alter kann das Training dann durchaus schrittweise erweitert werden. Aber auch da gilt dann, wenige kontrollierte Kontakte statt tatsächlich einen großen Kopfball-Schwerpunkt in meinem Training, wo ich eine Dreiviertelstunde lang nur Kopfbälle mache. Der wichtigste Satz gilt da dann für die Trainingsplanung: wenig trainieren, aber regelmäßig ist sinnvoller als selten und dann aber extrem viel. Ja, so eine Einheit mit irgendwie, weiß nicht, 50, 80 oder sogar 100 Kopfbällen pro Spieler ergibt da einfach wenig Sinn. Sondern, beziehungsweise die Folge nämlich daraus ist, dass die Qualität der Ausführung abnimmt. Also die Spieler ermüden, die Nacken- und Rumpfmuskulatur verliert Spannung und aus so einem kontrollierten Kontakt werden dann zunehmend unkontrollierte Treffer irgendwo auf dem Kopf. Und gleichzeitig erzeugen wir auch eine Belastung, die für den eigentlichen Lernprozess, den Techniklernprozess, gar nicht notwendig ist. Besser sind da wenige Wiederholungen, die technisch sauber begleitet werden. Und es können dann beispielsweise so Sätze 8 bis 12 kontrollierte Aktionen sein. Der Ball wird aus kurzer Entfernung zurückgeworfen. Der Spieler kennt da die Flugball. Es gibt keinen Gegenspieler, keinen Zusammenprall und auch irgendwie keinen Zeitdruck, wo ich irgendwie Sorge haben muss. Und nach einigen Wiederholungen folgt eine Pause. Und dann ist das Thema vielleicht auch komplett schon wieder abgeschlossen und ich mache mit meinem ganz normalen Training weiter. Heißt, wir müssen das Kopfballtraining nicht danach bewerten, ob die Spieler in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Kopfbälle gesammelt haben, sondern wir müssen es danach bewerten, ob die Kontakte, die wir haben, die kontrollierten Kontakte, bewusst und technisch auch sinnvoll ausgeführt wurden. Kommen wir da mal zur Technik, denn so ein kontrolliertes Kopfballspiel beginnt nicht erst in dem Moment, in dem der Ball unseren Kopf berührt. Das geht ja schon vorher los. Der Spieler muss den Ball früh sehen. Er muss seine Position anpassen, dass er idealerweise gut hinkommt. Der muss stabil stehen oder beziehungsweise seinen Absprung vorbereiten, dass der stabil ist. Der Rumpf und der Nacken brauchen eine gewisse Spannung, Grundspannung, Vorspannung, wie auch immer. Der Kontakt sollte möglichst mit der Stirn erfolgen und nicht irgendwie im Hinterkopf oder mit der Schläfe. Und der Spieler sollte den Ball aktiv spielen, anstatt sich passiv vom Ball treffen zu lassen. Also nicht einfach hinstehen und anschießen lassen, sondern ein aktives Entgegengehen. Und es klingt jetzt am Anfang nach super vielen Coaching-Punkten, aber gerade bei kleineren Kindern sollte das nicht zu technisch werden, indem ich alle Sachen nach und nach coache. Weil ganz, ganz oft reichen da, wie immer beim Techniktraining, einfache Bilder, um den Kindern oder auch anderen Spielern zu helfen. Schau den Ball an, zeig dem Ball deine Stirn, mach deinen Körper stabil oder spiel den Ball irgendwie aktiv nach vorne. Das sind so Sachen, die man dann durchaus fragen kann. Und dieses Feedback ist dann extrem wichtig, denn wir Trainer können von außen ja nicht jede Wirkung von so einem Kopfkontakt erkennen. Und deshalb müssen wir ab und zu mal fragen, war der Treffer an der Stirn? Hast du das Gefühl gehabt, du hast deinen Nacken stabil gehabt? Hat er irgendwas wehgetan? Ganz, ganz wichtig. Oder war dir vielleicht sogar danach schwindelig ein Stück weit? Dieses Feedback ist da extrem wichtig, neben diesen Coaching-Punkten. Ein weiterer Punkt, der im Fußball häufig unterschätzt wird oder beim Thema Kopfballspiel, ist die Nackenmuskulatur. Ganz, ganz oft gucken wir einfach nur auf die Stirn, auf die Vorderseite und denken, ja, wenn das läuft, dann passt der Rechte besser auch. Aber ein stabiler Nacken kann halt dabei helfen, diese unkontrollierte Bewegung des Kopfes zu reduzieren. Und deshalb sollte so ein vernünftiges Kopfball-Fußball-Training-Konzept, wie auch immer man das nennen möchte, nicht nur aus Kontakten mit dem Ball bestehen. Ja, es beginnt auch mit Übung für Nacken, Schulter und auch, wie immer im Fußball, mit dem Rumpf. Und dabei brauchen Kinder jetzt nicht irgendwelche Gewichte oder irgendwelche komplizierten Geräte oder Anleitungen, sondern einfache Partnerübungen können da also schon wunderbar ausreichen. Zum Beispiel ein Spieler legt seine Hand an die Stirn und drückt den Kopf leicht dagegen, ohne dass eine sichtbare Bewegung dabei entsteht. Und dasselbe machen wir dann auch seitlich oder am Hinterkopf. Oder das, was wir vorhin schon angesprochen hatten als Partnerübung. Wichtig ist, dass der Widerstand immer gering bleibt und die Übung kontrolliert ausgeführt wird. Also eine gewisse Ernsthaftigkeit, wenn ich das Thema angehen möchte, muss da mit dabei sein. Auch irgendwelche Stützpositionen, Krabbelbewegungen und Übungen zur allgemeinen Körperspannung, also so Mobi-Stabi-mäßig, helfen da prinzipiell immer. Und das ist ohnehin sinnvoll, weil wir ja logischerweise, gerade eben schon gesagt, auch in Zweikämpfen, Richtungswechsel und auch bei Landungen etc. diese ganzen Sachen ja auch schon brauchen. Heißt, Kopfballtraining bedeutet nicht automatisch, dass ein Ball den Kopf berühren muss, sondern einen Teil können wir quasi auch ohne den Ball am Kopf oder Treffer am Kopf tatsächlich durchführen. Und neben der Technik müssen wir dann auch auf einer anderen Seite natürlich die äußeren Bedingungen beachten. Ja, so ein nasser Ball, kennt jeder von uns, verhält sich einfach anders als ein trockener Ball oder auch ein gefrorener Ball im Vergleich zu einem warmen Sommertag. Ein stark aufgepumpter Ball wirkt auch wieder anders als ein Ball mit niedrigem, aber meist noch zulässigem Luftdruck. Oder ein langer, harter Flugball erzeugt eine andere Belastung als ein zugeworfener Ball aus einer sehr, sehr kurzen Distanz. Ein ausgeruhter Spieler auf der anderen Seite kann seinen Körper natürlich ganz, ganz anders stabilisieren als ein erschöpfter Spieler am Ende von einer sehr, sehr intensiven Einheit. Also ist immer die Frage, wann mache ich das denn eigentlich? Und deshalb sollte prinzipiell bei nasskaltem Wetter auf so ein Kopfballtraining verzichtet werden und auch die Bälle sollten, oh Wunder, zur Altersklasse und zur Übung selbst passen. Denn für den Technikerwerb brauchen wir nicht automatisch den schwersten Spielball, sondern leichtere Bälle ermöglichen den Spielern dann irgendwie die Bewegung kennenzulernen, ohne unnötig hohe Belastung tatsächlich zu erzeugen. Das Ziel lautet dann nicht, möglichst früh möglichst harte Kopfbälle auszuhalten, sondern das Ziel sollte eher sein, eine Bewegung zu lernen, die später unter anspruchsvollen Bedingungen sicherer angewendet werden kann. Eine besondere Gefahr beziehungsweise eine besondere Vorsicht sollten wir dann beim Thema Kopfball-Duelle walten lassen. Denn die größte akute Gefahr entsteht im Fußball häufig gar nicht beim Kopfball selber, zwischen Ball und Kopf, sondern in den Zusammenstößen. Kopf an Kopf, Ellbogen gegen Kopf, Kopf gegen Schulter, Kopf gegen Boden, was auch immer, oder auch ein unkontrolliertes Stutzen nach einem Luftduell. Und deshalb solle der Technikerwerb auch wieder zunächst ohne Gegnerdruck stattfinden. Und erst wenn der Spieler den Ball sicher einschätzen und den Körper kontrollieren kann und grundlegend die Technik beherrschen kann, können komplexe Situationen hinzukommen. Und selbst dann müssen wir jetzt nicht künstlich Kopfballduelle in irgendeiner Form provozieren, nur damit das Training dann möglichst spielender aussieht. Ja, also Spielnähe ist in dem Fall nicht der Selbstzweck. Eine Situation ist nicht automatisch gut, nur weil sie genauso chaotisch und genauso hart und intensiv ist wie im Wettkampf. Manchmal müssen wir einfach eine komplexe Handlung zunächst sehr, sehr einfach vereinfachen, damit die Spieler überhaupt eine stabile Lösung entwickeln können. Ist ja auch ähnlich bei unserem 2 gegen 1. Also man fängt ja auch in der F-Jugend nicht an, plötzlich 9 gegen 9 zu spielen, weil es irgendwann mal gebraucht wird, sondern man arbeitet sich langsam von dem 1 gegen 1 zu einem 2 gegen 1 zu einem 3 gegen 2 hoch. Heißt erst lernen, dann anwenden und nicht eben andersrum. Und dann gibt es einen Bereich, bei dem es überhaupt gar keine Diskussion geben sollte, nämlich der Umgang mit möglichen Symptomen von einer Gehirnerschütterung. Also wenn ein Spieler nach einem Zusammenprall oder Kopfkontakt oder über irgendwelche Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Sehstörungen oder Orientierungsschwierigkeiten klagt, dann spielt er nicht weiter, Punkt, fertig, aus. Und auch auffällige Unruhe, ungewöhnliche Langsamkeit, irgendwelche Erinnerungslücken oder sogar ein verändertes Verhalten können da Warnsignale sein. Und der Spieler wird dann, ich habe es gerade eben schon gesagt, rausgenommen aus dem Spiel und medizinisch untersucht. Gegebenenfalls geht man ins Krankenhaus am Wochenende oder schaut, dass man jemanden an der Seitenlinie fragt, der vielleicht da Berührungspunkte hat durch den Beruf, Rettungssanitäter, wer auch immer da in der Elternschaft mit dabei ist. Heißt, da gilt nicht, probier mal nochmal 5 Minuten und wir schauen weiter. Es gilt auch nicht, lauf dich mal kurz aus, komm mal kurz runter und dann wird es schon wieder gehen. Und es gilt schon gar nicht, in einem wichtigen Spiel, vor allem im Kinderbereich, Jugendbereich, musst du die Zähne zusammenbeißen. Ja? Das ist nicht einfach nur, ich bin ein bisschen umgeknickt, sondern das ist tatsächlich dein Gehirn und das ist deutlich sensibler als so mancher Knochen. Heißt, vor allem Trainer können eine Gehirnerschütterung in der Regel, wenn du jetzt nicht gerade vom Fach bist, nicht zuverlässig am Spielfeldrand ausschließen. Können sie übrigens im Profibereich in der Regel auch nicht. Im Zweifel wird pausiert. Immer. Was heißt das jetzt für dich als Trainer, ganz konkret in der Trainingsarbeit? A, im jüngeren Fußball, Kinderfußball, nutzen wir Luftballons, Softbälle, spielerische Aufgaben. Wir vermeiden harte Flugbahnen, Kopfballduelle und hohe Wiederholungszahlen. Ein bisschen später vermitteln wir die Technik kontrolliert und mit leichten Bällen. Also wir achten auf Stirnkontakt, Körperspannung und auch eine aktive Bewegung zum Ball. Und dann gilt, wir trainieren wenig, aber regelmäßig. Wir stärken Nacken, Schulter und Rumpf. Wir passen Ballgewicht, Luftdruck und Distanz an. Und wir verzichten vor allem, ganz wichtig, bei ungünstigem Wetter auf diese vermeintliche Kopfballeinheit. Und auch ganz, ganz wichtig, wir nehmen jedes mögliche Symptom nach einem Kopfkontakt ernst. Und das ist dann nicht irgendeine übertriebene Vorsicht, sondern das ist unsere Verantwortung als Trainer, die wir bei diesem Thema einfach mitbringen müssen. Also, abschließend lässt sich sagen, Kopfballtraining braucht weder Panik noch irgendwie eine falsche Sorglosigkeit. Ein vollständiges Verbot löst nicht automatisch alle Probleme. Denn spätestens auf dem Großfeld werden hohe Bälle, Flanken und Luftduelle Teil des Spiels. Aber auch so dieses traditionelle Kopfballtraining nach dem Motto, wir stellen uns jetzt alle in eine Reihe und köpfen 50 Flanken, ist auch nicht mehr zeitgemäß. Die Lösung liegt da in einer altersgerechten Entwicklung. Heißt spielerisch beginnen, kontrolliert lernen, Belastung niedrig halten, Technik sauber vermitteln und erst danach wird die Komplexität dieser Technik erhöht. Weil am Ende gilt beim Kopfballspiel das, was eigentlich für jedes gute Training gelten sollte. Nicht möglichst viel ist automatisch gut, sondern genau so viel, wie für die nächsten oder für den nächsten Entwicklungsschritt tatsächlich notwendig ist, ist richtig. Das war's zu diesem Thema Kopfballspiel. Ich habe, wie gesagt, alles nochmal in die Shownotes reingepackt. Wenn dich das Thema interessiert, hör dir auch den Podcast mit Oliver Faude an. Und ansonsten gilt wie immer podcast@advance.football. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und wenn euch die Folge gefallen hat oder zumindest dieses Thema, dann leitet den Podcast sehr, sehr gerne weiter. Uns gibt es bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcast, überall sonst. Es gibt also keinen Grund, uns sozusagen nicht zu hören. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal und wünsche dir eine schöne Trainingswoche. Bis dahin.